Gut, dann fangen wir jetzt an. Vielleicht wollen wir einfach hier so einmal rumgehen.
Jetzt. Ja. Ich vertrete vielleicht noch eine dritte Position. Also ich denke...
Vorstellen.
Also, mein Name ist Fritz Thiemann. Ich komme aus Stade und arbeite mit in der Vorbereitungsgruppe für den Wachstumskongress.
Könntest du vielleicht aufstehen?
Natürlich ist ein ökologischer Umbau notwendig und ich bin auch der Meinung, dass die Wirtschaft schrumpfen müsste. Nur so, wie das jetzt hier dargestellt wurde, ist das meiner Ansicht nach ein schönes Konzept, das wir ansatzweise ja auch schon versuchen umzusetzen in ökologischen Schritten. Aber ich denke, es wird nicht funktionieren. Dieses System, das System baut auf Wachstum auf. Es wächst bis zum geht nicht mehr. Und wie will man hier eine Wende herbeiführen? Gut, wir sind nur in einer Wachstumsfalle. Das heißt, die Politik könnte aussteigen. Aber wie will man das den Menschen verkaufen? Ich denke, das entscheidende Kettenglied einer alternativen Entwicklung ist die Arbeitszeitfrage. Damit knüpfen wir an den Punkt an, dass unser System eine enorme Entwicklung der Arbeitsproduktivität entwickelt hat, sodass wir mit wenigen Stunden Arbeitszeit auskommen könnten, die notwendigen Dinge, die wir nicht selber herstellen wollen oder die zu technisch sind, die wir nicht herstellen können, herzustellen. Und was ist der weitere Effekt? Wir gewinnen freie Zeit. Und ich denke, das ist die Antwort auf die Utopie, die Ingrid Kotschaff gesagt hat. Es könnte dann eine Gesellschaft der freien Zeit entstehen, in der auch eine neue Produktions- und Lebensweise entstehen könnte. Auf dem Wege kämen wir auch zum ökologischen Umbau. Die Arbeitszeitfrage ist in meinen Augen die zentrale Frage, weil sie auch eine ökonomisch-soziale Antwort bietet auf idiotisches Wachstum.
Ich wollte mal ganz kurz dazwischen sagen, wir haben uns vorgenommen, damit auch möglichst viele rankommen, dass wir eine strikte Redezeitbegrenzung machen von 2 Minuten. Und das versuchen auch durchzusetzen, weil es sind ganz, ganz viele Meldungen. Du hast dazu einen Geschäftsordnungs...
Ich will gar keinen inhaltlichen Beitrag haben, aber ich würde sehr gerne, dass wir vielleicht systematisieren. Ich würde gerne einen Vorschlag machen, dass wir die stoffliche Ebene, die Eckart angesprochen hat, dass auch fragen, ob darüber ein Konsens ist, dass das stoffliche Bild, dann können wir über die Art der Verpackung, der Darstellung, der Diskussionsform, der Einführung diskutieren.
Nein!
Das ist noch ein Raster, was viele politisch ganz anders ansieht.
Genau. Ich glaube, diese Diskussion, auch gerade wie sie auf dem Podium war, passt überhaupt nicht dazu und deswegen ist es nicht möglich, das so zu strukturieren. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach so inhaltlich weiter. Gut, dann Werner.
Ja, Werner Reitz, Lila. Es ist richtig, Ingrid, der Prozess der Veränderung der Industriegesellschaft hat längst stattgefunden. Aber gleichzeitig steigt der Stoffdurchsatz, sodass eine Reduktion des Stoffdurchsatzes unverzichtbar ist. Da geht überhaupt kein Weg dran vorbei. Aber Eckart, du argumentierst natürlich nach wie vor völlig keynesianisch. Ja? Du sagst, wir können auf Solarenergie umstellen. Ja bitte, mit welchen Materialitäten denn? Welche Rohstoffe, welche Metalle sind dafür notwendig? Wo kommen die her? Wie knapp sind sie? Zu welchen Preisen werden sie zu kaufen? Ja? Wenn du sagst, der Konsum, das Einkommen treiben das Wirtschaftswachstum an. Völlig keynesianisches Argument, nur umgekehrt bewertet. Nein, das Wirtschaftswachstum wird angetrieben deshalb, weil im Kapitalismus nur investiert wird, nur Geld in Kapital verwandelt wird, wenn man erwarten kann, dass es auch tatsächlich sich wie Kapital verhält, dass es wächst. Und genau an der Stelle muss man ansetzen. Genau an der Stelle gilt es anzusetzen, Kapital als Kapital zu entwerten. Deshalb ist jeder Vorschlag, der sagt, nimmt aus den Kapitalkreisläufen das Geld raus für eine anständige soziale Sicherung, für ein umfassendes Grundeinkommen, für eine umfassende Sozialversicherung und all diese Dinge. Deshalb ist jeder solche Vorschlag richtig. 50% des Bruttoinlandprodukts kriegst du raus aus den Kapitalkreisläufen und rein in die soziale Sicherung der Leute. Das ist ökonomisch notwendig, das ist auch demokratisch notwendig. Weil wenn du einen Abbau der Stoffdurchsätze, der Materialität, wie du gesagt hast, haben willst, dann wird das Widersprüche produzieren. Große Widersprüche. Und die werden nur handhabbar sein, wenn du einen demokratischen Prozess organisieren kannst, in dem frei diskutierbar ist, was wäre das denn, das gute Leben aller? In was drückt sich das denn aus? Wie wollen wir denn leben und arbeiten? Was wollen wir denn in Zukunft produzieren? Und wie wollen wir das tun? Diesen Diskussionsprozess brauchst du und den kannst du nur organisieren, wenn du die Leute materiell sicherst, dass sie nicht Angst haben müssen vor diesem Prozess schon und das Recht vor seinen Ergebnissen. Insofern, Ingrid, bin ich an der Stelle wieder bei dir. Das gute Leben aller ist immer im Hier und Jetzt und das Hier und Jetzt ist immer überall und gleichzeitig. Ne, da kann man nichts rausnehmen und keinen Prozess übersehen, da gehört alles hinein. Nicht bei dir bin ich, das geht jetzt in die 2 Minuten leider nicht mehr, nicht bei dir bin ich, wenn du sagst, die Linke hat da keine Konzepte. Also das Konzept Sozialpolitik als öffentliche Infrastruktur ist eine Antwort auf diese Situation, jetzt auch nochmal neu überarbeitet von den Autoren und Autorinnen. Das Konzept solidarische Ökonomie, also die eigene Reproduktion zumindest in Bereichen wieder selber in die eigene Hand zu nehmen und außerhalb der Kapitalkreisläufe zu organisieren, ist eine Antwort darauf. Und diese Dinge verstärkt zu diskutieren, wäre eigentlich die richtige Notwendigkeit ist.
Braucht man dann vielleicht ja, ich möchte das wesentlich machen. Also Hartwig Daniels, Attack Mainz. Ich bin beteiligt an dieser wachstumskritischen Gruppe, die wir schon einige Workshops zu dem Thema gemacht haben. Und wir hatten den Ansatz, und das, insofern kommen wir da ganz gut zusammen. Also ich sehe jedenfalls keinen wirklichen grundsätzlichen Widerspruch da drin. Es ist nämlich einmal Diagnose und Therapie. Und wir hatten den Anspruch, in unserer Diskussion von vornherein im Workshop darüber zu arbeiten, worin bestehen die Alternativen. Und das ist in der Tat bei Attacken ein großes Problem. Die Orientierung der Arbeitsgruppen mit ihren Einzelthemen sind immer irgendwo isoliert. Die haben nicht im Blick dieses, wo wollen wir denn insgesamt hinkommen. Andererseits gibt es, und dann hat eben den Stichpunkt solidarische Ökonomie schon genannt, gibt es ja diese Ansätze, wo man sich aus dieser Fixierung befreit und eben positiv nach vorne fragt, wo wollen wir hinkommen. Und dann von daher ableitet, welches könnten die erfolgreichen Strategien sein, was ist überhaupt machbar und umsetzbar unter den Machtverhältnissen. Ein Satz noch, wir haben oft, ich ertappe mich selber dabei und beobachte das, haben wir das Problem, dass wir uns gefangen nehmen lassen durch Scheinalternativen. Beispiel ist, sollen wir den Eltern das Geld auszahlen das für die Förderung der Kinder oder sollen wir es in Gutscheinen tun? Es geht um die Förderung der Kinder. Und das geht vielleicht am besten, indem man Kitas ausbaut oder besser qualifiziertes Personal hat. Nur dasselbe gilt auch für zum Beispiel bei dir, Eckart, mit deiner Umverteilungsforderung, um die Abhängigkeit der sozialen Sicherung von vom Wachstum herzustellen und das über Umverteilung, also auch allein auf dem materiellen Weg. Damit schließt du andere Alternativen aus, nämlich zum Beispiel andere Formen der sozialen Organisation im Rahmen solidarökonomischer Umbauten. Und das ist eben ein radikaleres Denken. Das finde ich in deinem Ansatz wirklich sehr gut.
2 Minuten war das? Ich habe jetzt Mosen.
Mosen, was er hat. Arbeitsgruppe. Attack Arbeitsgruppe, Arbeit fair teilen oder Arbeitszeitverkürzung. Mache ein paar methodische Anmerkungen. Erstmal zum Modell von Eckart. Ich sehe darin ein in der Tat in sich logisches Modellkonzept, aber steht sehr, sehr schnell oder gerät sehr schnell in Widerspruch mit der Frage, wie setzt man so ein Modell um? Dieses Modell führt zu vielen Schlussfolgerungen, die du auch gezogen hast. Keine Vollbeschäftigung, auch Arbeitslosigkeit, Schrumpfung, sind alles Begriffe, die mit Tabus, mit Verschlechterung in der Gesellschaft behaftet sind. Das heißt, die Umsetzung spielt bei diesem Modell erstmal eine geringere Rolle. Wenn man aber von Umsetzung ausgeht, dann landet man eigentlich bei dem, was Ingrid gesagt hat. Man muss also, wenn wir von der gesellschaftlichen Realität ausgehen und sagen, was ist die Utopie und wo müssen wir ansetzen, dann kommt in der Tat die Idee von Fritz Thiemann, die das auch vorhin gesagt hat, nach dem Hebel, nach dem gesellschaftlichen Hebel zu suchen, antizipieren die Zukunft und dann den Weg dafür versuchen, nach und nach zu beschreiben. Und der eigentliche Hebel für Schrumpfung, ohne dass wir das so nennen müssen, der eigentliche Hebel für Modellwechsel, für ein anderes Entwicklungsmodell, ist in der Tat die Arbeitszeitverkürzung. Die Arbeitszeitverkürzung hat eine ganz andere, er hat auch gesagt, Arbeitswende. Arbeitswende ist, hat eine ganz andere Qualität als Energiewende, als was weiß ich für Wenden in der Gesellschaft. Durch Schrumpfung des Arbeitsvolumens schrumpft auch das Volumen des Bruttosozialprodukts und entsteht die Grundlage für ein anderes Modell. Also da in diese Richtung, an diesem Hebel, müssten wir ansetzen, gucken, was machbar ist, wie gehen wir damit um.
Danke. Dann ist jetzt erstmal Ursula dran.
Ursula Müller, Attackgruppe Kiel. Ich möchte an das anknüpfen, was Ingrid zum androzentrischen, zur androzentrischen Perspektive gesagt hat hier. Ihr sprecht ganz häufig von Arbeitszeitverkürzung. Das ist ein Begriff, der orientiert sich an einer Vollzeittätigkeit, die ist aber für viele Frauen nicht Realität. Realität für viele Frauen ist, dass sich das Arbeitszeitvolumen wöchentlich und im Jahresumfang reduziert hat über die letzten Jahre hinweg. Realität ist, dass viele Frauen unfreiwillig Teilzeit leisten. Und ich finde, ATTAC kann es sich nicht leisten, Begriffe zu verwenden, die ausschließlich auf ein männliches Arbeitsbild sich konzentrieren und die Realität von so vielen Frauen außen vor lassen. Deshalb plädiere ich dafür, dass ihr in eurer Arbeitsgruppe Arbeit Verteil nicht den Schlagwort Arbeitszeitverkürzung bringt, sondern Arbeitszeitveränderung und dann unterscheidet in dem, was es für Frauen bedeutet und in dem, was es für Männer bedeutet. Das ist das eine. In die gleiche Kerbe gehört auch nicht mehr länger von Vollbeschäftigung zu sprechen, egal jetzt ob kritisch oder unkritisch, denn Vollbeschäftigung auch in den Jahren, die jetzt als Vollbeschäftigungsjahre bezeichnet werden, 15, hat es für Frauen auch nicht gegeben. Auch das ist ein Ausdruck von androzentrischer Sichtweise und ich bitte auch das zu verändern. Und mein dritter Punkt ist eine Frage an Ingrid. Ich habe in einem ATTAC-Papier gelernt, dass es andere Größen gibt als das Bruttoinlandsprodukt, um Wohlstand zu messen, insbesondere den Genuine Progress Indicator. Und ich würde mich gern bitten wollen, dazu noch etwas zu sagen, ob das nicht etwas ist, was man stärker propagieren kann. Ich habe also, wie gesagt, in dem ATTAC-Papier gelernt, dass seit den 80er Jahren, manche sagen auch 90er Jahre, das Bruttoinlandsprodukt kontinuierlich steigt, jetzt die letzten Jahre macht es einen Knick, dass aber dieser Genuine Progress Indicator, wo die unbezahlte Arbeit reingerechnet wird und die Kosten, Gesundheits- und Umweltkosten für die Produktion rausgerechnet werden als Schäden, dass der ab einem bestimmten Zeitpunkt ebenso kontinuierlich sinkt. Und ich finde, diese Entwicklung muss publik gemacht werden und skandalisiert werden. Danke.
Mein Name ist Theodor Kahrt, ich komme aus Mainz und bin auch dort in der Wachstumsgruppe aktiv. Ich möchte nur was zur begrifflichen Klärung machen und ich wäre schön, wenn wir darauf achten. Der Eckhardt hat angefangen eigentlich mit der Formulierung der Randbedingungen, unter denen wir die Entwicklung unserer Gesellschaft dann uns vorstellen können. Und die Randbedingung ist nicht das Schrumpfen des BIP, das ist eine Größe, darüber sind wir uns alle klar, dass das Unsinn ist, braucht man gar nicht drüber zu reden, sondern es geht darum, den Rohstoff- und Energieeinsatz radikal zu reduzieren. Und wir müssen auf eine CO2-Emission, die ein Zehntel ist von dem, was wir jetzt haben. Das ist die Randbedingung. Und das bedeutet eine totale Umformung der Art, wie wir leben. Das ist erstmal die Diagnose. Und wenn wir dann auf die Therapie gehen, das ist dann die Frage, wie wollen wir denn leben? Und das sollte man in der Diskussion auseinanderhalten. Erst wenn wir uns über die Diagnose klar sind, wenn wir da alle der Meinung sind, ja, das ist richtig, dann kann man über Alternativen reden. Vorher macht es keinen Sinn.
Ja, Roman Haug, auch aus Mainz und auch von dieser Wachstumsgruppe. Ist der Zufall, dass wir nacheinander antworten. Aber ich kann überraschender möglicherweise auch daran anknüpfen und vielleicht ergänzen. Der dritte Punkt nach der Analyse und der Diagnose ist natürlich auch zu schauen, wie kann eine Kommunikationsstrategie aussehen, die es in der Lage ist zu vermitteln, ohne Ängste auszulösen, ohne Verluste an Lebensqualität zu propagieren, diese Problematik auch einer breiteren Öffentlichkeit und den gesellschaftlichen Akteuren zu vermitteln. Und ich denke, da liegt eine der größten Herausforderungen drin. Über die Problemanalyse, glaube ich, auch werden wir uns am schnellsten einig, wobei auch da noch ein paar Punkte ausgepackt sind, die ich jetzt über eine Wiederholung schon angesprochen. Die Tatsache, dass der industrielle Sektor prozentual gemessen am Dienstleistungssektor beispielsweise schrumpft, heißt ja nicht, dass damit der Ressourcenverbrauch zurückging, sondern dieser geschrumpfte industrielle Sektor verbraucht immer noch ein Vielfaches dessen, was der größere Anteil früher verbraucht hat. Das wollte ich nur auch nochmal für Vermeidung von Missverständnissen klarstellen. Und das ist die andere Seite der Medaille, ist dann gleich, dass ein New Green Deal, der verheißt, wir können so weitermachen wie bisher mit mehr Solarzellen, halt eben genau die falsche Verheißung. Das heißt ja nicht, dass man dagegen sein muss, solche Technologien zu nutzen, aber neben der Effizienzrevolution und neben dem Einsatz regenerativer Energien hat noch ein größeres Primat die Suffizienz, also sprich der Verzicht letztlich oder von materiellen Verbräuchen und der Gewinn dadurch vielleicht von sozialen Empfinden und Mitmenschlichkeit und damit ein Plus an Lebensqualität. Und das ist, denke ich, um jetzt Schluss zu machen, für eine Kommunikationsstrategie extrem wichtig.
Nur mal ganz kurz zur Info, wir haben eine gegenderte Redeliste, also wenn Frauen sich beteiligen wollen, können sie sofort dran. Können
wir auch noch mal was dran?
Die kommt auch gleich mal dran, ja.
Hugo Braun, ich bin Mitglied des Koordinierungskreises. Also ich meine, wir sollten doch uns nicht genieren, darüber zu reden, dass unsere Wachstumskritik, jedenfalls bei ATTAC, eigentlich doch Kapitalismuskritik sein sollte.
Dann sollte man es aber so nennen.
Ja. Das machen wir schon immer.
Genau dafür. Ich meine, auch wenn das jetzt, wenn ich jetzt hier bei der Kritik der politischen Ökonomie stehen bleibe, ohne eine Zukunftsvision zu haben und du das nicht als aufgeblasen bezeichnest, möchte ich mir erlauben, darauf hinzuweisen, dass wir doch schon darüber geredet haben, dass wichtige und starke Triebfedern dieses ungesunden Wachstums, dieses Wachstums für einen erst künstlich geschaffenen Bedarf und so weiter, dass diese Triebfeder die Erwartung, die Profiterwartung des Kapitals ist und dass dahinter Eigentumsverhältnisse stehen und all diese Dinge, über die wir längst geredet haben, sollten wir doch in diese Wachstumskritik durchaus mit einbringen. Wir haben doch davon gesprochen, dass alles, was dem öffentlichen Bedarf dient und der öffentlichen Daseinsvorsorge dient, auch in öffentliche Hand gehört. Das heißt, wir kennen doch Steuerungsmechanismen, die wir einsetzen können. Und deswegen glaube ich, reden wir doch beim Wachstumskritik über Kapitalismuskritik.
Ich habe jetzt noch 4 Leute auf der Redeliste und ich würde sagen, wir gehen dann, oder jetzt vielleicht dich noch 5 und wir gehen dann nochmal auf, und dann könnt ihr beiden nochmal ein bisschen irgendwas dazu sagen.
Kannst du noch Alfons? Also, ja, kann ich direkt anknüpfen? Also Alfons Ruhr, Hannover, auch in der Vorbereitungsgruppe zum Wachstumskongress. Ich würde gerne diese Triebfedern, um das nochmal zu verdeutlichen, nochmal benennen, die im Kapitalismus sind, die Wachstum erzeugen, und daran kann man nämlich dann auch schließen, wo man umgestalten kann und was das auch für eine gesellschaftliche Veränderung ist. Weil es ist nicht so, dass es also jetzt der erste Vortrag eine reine Zahlenarithmetik oder eine sozusagen einen Rahmen gibt, der Schrumpfens so ansieht, sondern aus der Kritik an dem Wachstum, und ich würde da vollkommen zustimmen, das ist immer eine Kapitalismuskritik, wird dann deutlich, dass man darauf umsteuern kann. Und zwar fängt das an mit der Geldschöpfung der Banken. Da ist die erste Triebfeder, also dass Banken, wenn sie Kredite vergeben, natürlich sind auch Banken diejenigen, die sagen, wer kreditwürdig ist und wer nicht kreditwürdig ist. Das hängt auch mit Dienstleistungen dann wieder zusammen. Also Dienstleistungsgesellschaften sind verschiedene Sachen, eine sehr heikle Sache. komme ich vielleicht gleich nochmal drauf. Es ist aber auch die tauschwertorientierte Produktion, dass eben nicht am Gebrauchwert orientiert wird. André Gorz hat das sehr treffend zugesagt, der Kapitalismus ist immer auf Maximierung und nicht auf Optimierung aus. Das heißt, es wird ein Spiel betrieben mit dem Konsumenten, dass ein Produkt mal als Billigware angeboten wird. Dauernd kommen Innovationen oder es wird überfrachtet mit Sachen. Es wird also Kaufanreiz und Gebrauchwert ist eigentlich ein Gegensatz und der wird immer im Kapitalismus verbunden, in der tauschwertorientierten Produktion. Immer der Kaufanreiz dabei. Es ist aber auch in gewisser Weise der Zins, wenigstens der überhöhte Zins. Es ist aber auch der Staat als Gesamtschuldner, dem man sehr gut dann die Schuldbereitschaft der Privaten aufbauen kann, die also dann wieder mit Kredit bedient werden. Es kommt also nicht darauf an, was hinten nur immer als BIP rauskommt. Und es ist eben auch nicht immer nur die Kritik dieses Indikators, sondern das Wachstum ist implementiert, ist das Rüstzeug für den Kapitalismus an verschiedenen Punkten. Und da muss man eben dann auch ansetzen. Was mir ein bisschen, wo ich Bauchschmerzen habe, ist immer, wenn die deutsche Gesellschaft jetzt meint, nachdem sie von internationaler Ausbeutung wirklich gelebt hat, dass sie jetzt das Recht hat, als Gesellschaft für sich sozusagen nur für sich sehen, zu gucken, wie können wir denn jetzt so zum Beispiel zu einer Art Dienstleistungsgesellschaft kommen, weil die ja entmaterialisiert ist. Wie gesagt, da gibt es erstmal die großen Zweifel, ob das überhaupt so ist, weil wenn wir so billige chinesische Produkte kaufen, die für die armen Leute ja gedacht sind, dann kommen die ja dann was bei uns in den Statistiken vor. Okay, es gibt immer einen Überhang, das ist schon von alt her, dass bestimmte reiche Gesellschaften, die Amerikaner haben Überschuss an Anwälte, die Japaner an Banken gehabt, also die Kritik an der Dienstleistungsgesellschaft, die ist schon seit den 70er Jahren da. Das muss man mit einkalkulieren.
Ist jetzt Hendrik dran.
Ich würde eigentlich gerne mal wissen hier aus dem Saal, ob Eckarts stoffliche Perspektive geteilt wird. Also wenn man über gemeinsame Strategien spricht, muss man ja wissen vorher, ob man das gemeinsame Ziel hat. Und da bin ich gar nicht so sicher. Ich persönlich teile diese, gehöre zu dieser Richtung. Aber ich bin gleichzeitig der Meinung, dass das absolut nicht massenpopulär ist. Absolut, sondern auch eine Auseinandersetzung mit unseren stützenden Gruppen ist. Und deswegen habe ich das Gefühl, man will lieber über Strategien reden und große andere Bereiche, um diese Debatte nicht auf die Frage, wollen wir dieses Ziel? Wenn wir es dann wollen, dann bin ich der Meinung, dass man sehr mit der Begrifflichkeit anders umgehen muss und dass man auch positive Elemente reinbringen kann. Aber ich muss erst mal die Frage, wollen wir dieses Ziel?
Diktatur.
Ja, Detlef von Lachev, ich habe eine Frage an Inge. Inge, jetzt haben einige von uns gesagt, wir brauchen jetzt mal eine Analyse und wenn wir die Analyse einigermaßen übereinstimmend haben, dann brauchen wir Alternativen und dann brauchen wir noch eine Kommunikationsstrategie. Steht das eigentlich im Widerspruch zu deinem Ansatz, an den Widersprüchen der Gesellschaft ansetzen, hier und jetzt und da weiterdenken?
Ja, ich wollte daran anknüpfen, genau diese Frage an die beiden Autorinnen stellen. Mein Name ist Peter aus Berlin. Und zwar bezüglich, wer soll das alles ändern? Und dabei ist die Frage ganz konkret gestellt, können wir uns noch vorbehaltlos auf die bisherigen klassischen Träger solcher Veränderungsprozesse, Stichwort Bündnispartner oder wie es André Gorz ganz generell gesagt hat, wenn er sagt, Abschied von Proletariat, heißt das dann auch ein Stück weit Abschied nehmen von der Gewerkschaftsstrategie, wie sie damals gefahren wurde in den 70er Jahren. Wie heißt das heute, bezogen auf Eckhardt, bezogen auf die Grünen, du bist selber ausgetreten. Was sind konkrete mögliche Träger von solchen Veränderungsprozessen, auf wen kann man setzen, das schließt deine Fragen auch mit ein und da möchte ich von beiden hören, gerade bezogen auf die Gewerkschaften, wenn man anguckt, wie sie häufig sehr hilflos bezüglich des modernen Prekariats agieren, dass ihnen solche Konzepte wie die klassische Orientierung der Gewerkschaften und der Sozialdemokratie auf das klassische Facharbeiter-Klientel plus wissenschaftliche Intelligenz, Techniker und so weiter, da reicht das nicht mehr aus, glaube ich zumindest. Und da möchte ich bitte von beiden hören, insbesondere auch von Eckhardt, der also selber ausgetreten ist, ist, wie, mit wem willst du das machen?
Als letzter, bevor wir nochmal aufs
Ohr und dass die sozialen Bewegungen natürlich auch im Schwinden sind, wer könnte dann irgendwo, wo kann man ansetzen?
Ist jetzt noch Matthias dran. Matthias Bude, Pax Christi. Und zwar finde ich die Strategie zur Ermöglichung des guten Lebens einen durchaus sinnvollen Ansatz, aber mich würde nochmal interessieren, wo du gutes Leben, also was für eine Definition du im Hintergrund hast. Also es gibt da ja verschiedenste Ansätze, was da so für dich elementar ist oder was bei dir im Background da vorhanden ist.
Gut, wer möchte von euch beiden anfangen?
Also ich will vielleicht, also kann jetzt nicht zu allem was sagen, aber nur zu ein paar Sachen, die mir besonders wichtig sind. Bin ich ganz sicher, der Kollege aus Mainz, habe ich das nicht verstanden, Theodor?
Ja.
Und auch hier vorne, also wo so also ganz massiv eingeklagt wird, können wir uns auf die Analyse verständigen, ja oder nein, und erst dann
das Ziel.
Auf die Analyse.
Auf die Analyse.
Ja, Analyse.
Auf also, die Analyse, das ist ja richtig.
Oder hier bei dir war es so, also ist die stoffliche Perspektive, wie Eckhardt sie eingenommen hat, also wird das geteilt?
Hier im Raum.
Oder worauf ich ja ein paar Mal aufmerksam gemacht worden bin, was in der Tat also ein bisschen unterbelichtet habe, also auch wenn der industrielle Sektor hinsichtlich vieler Indikatoren schrumpft, also der Stoffumsatz, also ist das sozusagen, also wird das irgendwo akzeptiert als Problemdiagnose? Da möchte ich zu sagen, ich glaube ja, aber im Unterschied zu einigen von euch ist das nicht das Problem. Es ist ein Problem, aber es gibt auch noch andere Probleme. Es gibt noch ein Problem zunehmender Armut, es gibt ein Problem der kulturellen Verwahrlosung, es gibt ein Problem der Geschlechterasymmetrie, es gibt, und so weiter und so fort. Also wir haben, wie soll ich sagen, natürlich auch einen Konflikt quasi um den, also wer definiert das Problem? Und das tangiert unmittelbar, also auch deine Frage, mit wem wollen wir agieren? Wenn Attac, also quasi sozusagen der den ja nun ohnehin nicht so furchtbar entwickelten oppositionellen Potenzial abverlangt, also dass ich beispielsweise die Geschlechterfrage wieder einmal als Nebenwiderspruch zu betrachten habe, gegenüber der drohenden Klimakatastrophe, dann mache ich bei Attac, also ich meine, nicht mit, ich bin aber sicher, es gibt ja bei Attac genug Leute, die mir das nicht abverlangen. Wer den Gewerkschaften abverlangt, dass sie sozusagen die soziale Frage als Nebenprodukt und als nachrangig gegenüber der ökologischen Frage ansehen, der verliert die Gewerkschaften. Und da war ich schon so ein bisschen also erschrocken auch, also mit welcher Vehemenz, also hier zum Teil darauf bestanden wird, wir definieren das Problem und jeder, der das Problem anders definiert, macht keine Analyse. Und das ist meine Antwort auf die Frage von Detlef. Also ich wollte hier gerade mich stark machen, also sehr analytisch, sehr genau zu gucken, wo liegen wirklich die Probleme. Sehr genau auch zu gucken, also keine falschen Simplizitäten, also wirklich nochmal zu gucken, ist der Kapitalismus, hat er uns nicht doch alle sehr reich gemacht? Also haben wir mit diesem furchtbaren Kapitalismus nicht doch auch das eine oder andere erworben? War es denn überhaupt der Kapitalismus? Hat sich nicht parallel zu der kapitalistischen Entwicklungsdynamik eine andere Entwicklungsdynamik vollzogen, die man beispielsweise als Demokratie bezeichnen könnte? wie ist das Verhältnis zwischen Demokratie und Kapitalismus und so weiter und so fort. Also ich bin gerade dafür, sehr scharf zu analysieren, sehr genau hinzugucken. Also Rosa Luxemburg hat mal gesagt, was ist, sagen was ist und auf der Grundlage versuchen zu entwickeln, was kann sein. Und ich bin ganz und gar dagegen, bei uns im G-Gang, also da im Institut für Politikwissenschaft, da hängt seit dem letzten Bildungsstreik ein wunderbares Graffiti, heißen die, glaube ich, da sagt die Mutter zu ihrem kleinen Sohn Kevin, es könnte alles viel schlimmer sein. Und dann sagt Kevin zu seiner Mutter, es könnte aber auch alles viel schöner sein. Und ich glaube, dass es falsch ist, in einem vor Wohlstand strotzenden Teil dieser Welt eine Analyse anzustellen, die nichts anderes macht als Elends. Also wir sind hier nicht im Elend.
Aber die anderen.
Das mag sein, aber wir sind, also wenn wir hier so tun, als ob die Realität, mit der wir uns auseinandersetzen müssten, als ob das also keinen Unterschied mehr macht, also zu ganz anderen Realitäten, die wir also beispielsweise vor 45 hatten und auch zu ganz anderen Realitäten in anderen Teilen der Welt, dann finde ich, stimmt die Analyse einfach nicht. Und insofern, also würde ich nur noch mal zu bedenken geben, wenn ich eine andere Analyse anstelle als ihr, dann heißt das nicht unbedingt, dass ich keine Analyse anstelle, sondern eben nur, dass ich eine andere Analyse anstelle. So, Satz 1. Satz 2.
Und eine Orientierung.
Bitte?
Das hat aber auch niemand gesagt.
Doch, also das war hier die ganze Zeit als Unterton drin und ich habe die Frage von Detlef, also so verstanden, dass der, also um mir sozusagen die Gelegenheit zu geben, nochmal darauf zu beharren, also dass eine andere Analyse durchaus auch eine Analyse ist und wenn sie zu einem anderen Ergebnis kommt als eure Analyse, dann ist sie dafür nicht reine Utopie oder so. Also
vielleicht nicht nur die Analyse, sondern auch die Methode. Ich habe die methodisch anders verstanden.
Genau, also wir, also nochmal Kapitalismuskritik, ich habe mich umsonst auf das Kommunistische Manifest verworfen. Karl Marx hat den Kapitalismus analysiert als eine Dynamik, aus der heraus sich die alternativen Möglichkeiten entwickeln. Wenn wir den Kapitalismus heute nur noch analysieren als das Böse schlechthin, dann kommen wir nicht mehr an diese Dynamik dran. Und also ein Zitat aus dem Kommunistischen Manifest, Zitat Anfang, denn die Bourgeoisie hat nicht nur die Waffen geschmiedet, die ihr den Tod bringen werden, sie hat auch die Söhne gezeugt, die diese Waffen gegen sie führen werden. Doppelpunkt, das Proletariat-Zitat, Ende. Dieses Zitat aus dem Kommunistischen Manifest ist bei aller Ehrfurcht vor Karl Marx das ein Ausgeburt an Androzentrismus. Die Bourgeoisie schmiedet die Waffen, aber sie zeugt, sie gebiert nicht etwa, und sie gebiert auch nicht etwa Kinder, sondern sie zeugt Söhne. So, und da muss man dann auch nochmal, also bei allem Respekt vor der dialektischen Methode, die wir dringend wieder neu erfinden müssen, natürlich auch nochmal gucken, inwieweit auch, also jetzt nicht nur in puncto Geschlechterhierarchie, also einfach die Marx- und Kapitalismuskritik nicht nur einer anderen Zeit entstammt ist, sondern auch partiell falsch ist. Und das, denke ich mir, steht einfach also zur Debatte. Eine letzte Anmerkung wollte ich noch machen. Es ist, glaube ich, kein Zufall, dass diejenigen, die eher so auf auf Alternativen hin argumentiert haben, also dass da vor allen Dingen zwei Momente stark gemacht worden sind, nämlich erstens Arbeitszeitverkürzung und zweitens solidarische Ökonomie. Also gerade bei dem Thema solidarische Ökonomie, finde ich, wird auch klar, dass dieses Ablaufschema, wir brauchen zunächst die Analyse und können dann handeln, nicht immer richtig ist. Weil es nämlich durchaus auch sein kann, dass Leute einfach mal was anderes machen.
Und wir haben keine Zeit.
So ist es. Und aus dem Andersmachen dann versuchen, also sich quasi sozusagen die Theorie zu beschaffen, die sie dafür brauchen. Und ich finde, das ist eine Methode, die, also wenn ich richtig informiert bin, also hat sich sozialer Fortschritt in der Geschichte der letzten 200 Jahre mindestens in gleichem Maße über diesen Weg vollzogen, wie über den Weg der sozusagen der analytischen Theorie. Und bei der solidarischen Ökonomie, da muss man aber eben auch wenn ich euch auf die Nerven gehe als bekennende Feministin, also muss man aber auch sehen, dass der ganze Diskurs sehr stark orientiert ist auf alternative Produktionsökonomie. Ich schreibe gerade einen Aufsatz darüber. Also habe alles gelesen, was es da gibt. Also das ist das alternative oder solidarische Ökonomie auch was damit zu tun hat, wie wir mit Kindern und so weiter umgehen und wie wir mit diesem Bereich von Ökonomie umgehen, also der eben in der kapitalistischen Ökonomie ausgeblendet wird, ist in diesem Diskurs so gut wie nicht vertreten. Friederike Habermann eine Ausnahme in dem Diskurs. Das muss aber da rein. Und was in dem Diskurs auch nicht drin ist, es gibt eine lange Geschichte der solidarischen Ökonomie und diese lange Geschichte der solidarischen Ökonomie ist in erster Linie eine Geschichte des Scheiterns. Und dieses Scheitern muss illusionslos aufgearbeitet werden und es muss auch aufgearbeitet werden, woran das jeweils immer gescheitert ist. Also der letzte Versuch ist, glaube ich, 1989 gescheitert. Und auch da ist die Frage, woran geht das kaputt, damit wir es nicht wieder wiederholen? An der Machtfrage, aber vielleicht auch daran, dass die Linke sozusagen historisch immer mal wieder zwei dominante Tendenzen hervorgebracht hat. Nämlich erstens zum Autoritarismus und zweitens zur ökonomischen Inkompetenz. Und vielleicht muss man da schon mal was tun.
Das ist doch ein blöder Begriff.
Und solidarische Ökonomie und der zweite Punkt, den ihr genannt habt, Arbeitszeitverkürzung. Auch da, finde ich, gibt es einfach, da müssen wir dringend drüber reden, ob und wie über die solidarische Ökonomie nicht wieder ein Arbeitsmythos transportiert wird, der dann, also wenn wir unsere Arbeit selbstbestimmt gestalten können, dann arbeiten wir 12 Stunden am Tag. Die Idee des besseren Lebens, des anderen Lebens jenseits der Arbeit, also da wieder quasi den Stoff rausnimmt. Also, was ich mit dem guten Leben, da bin ich auch anders, also ich bin nicht dafür, dass wir das gute Leben auf die Fahne schreiben, sondern ich bin dafür, dass wir die Ermöglichung eines guten Lebens uns auf die Fahnen schreiben und jeder für sich bestimmen muss, was sein gutes Leben ist.
Ja, sehr vielen Dank. Sonst hast du auch nochmal ungefähr 10 Minuten.
Okay, hast du noch 8 Minuten Zettel?
Mach ich, ja.
Ich frage mich, je länger das Gespräch dauert, zu welchem Thema diese Gruppe eingeladen ist. Das Thema war, wozu wir beiden eine Einführung geben sollten, Wachstumskritik. Das Thema war nicht verschiedene Entwürfe, wie wollen wir in Zukunft leben. Ein total wichtiges Thema, was mit Wachstumskritik auch was zu tun hat, aber ein anderes Thema. Die meisten, die sich, also ich spreche jetzt sozusagen diejenigen an, die sich meistens kritisch oder ergänzend auf mich bezogen haben, die meisten, die sich auf mich bezogen haben, Ingrid, einschließlich du, haben sich gar nicht mit dem Fokus dessen beschäftigt, was ich sagen wollte, sondern mit Aspekten, die ich nicht benannt habe, aus Zeitgründen und wozu ich gar keinen Widerspruch habe. 80% von dem, was du in deinem Einleitungsbeitrag gesagt hast und was du gerade gesagt hast, teile ich. Ich teile das entscheidende, die Frage ist, wie wollen wir in Zukunft leben? Aber, was du ausklammerst, wie können wir in Zukunft anders leben als heute? Auch sozusagen mit Gendergerechtigkeit, auch in dem sozusagen solidarische Ökonomie, insbesondere auf dem Bildungs- und Pflegebereich, der nicht marktförmig organisiert sein sollte, wenn er selbstbestimmt ist, das Teil. Wie können wir aber Entwürfe des zukünftigen Lebens so organisieren, dass sie dematerialisiert sind, was ich dazu gesagt habe. Dazu sagst du nichts, beziehungsweise dort, wo du das sagst, ist es verräterisch. Nämlich, du genießt nun mal den Wohlstand, den wir haben, Du befürchtest, dass wir sozusagen den exklusiv benutzen, indem wir andere, die ihn noch nicht haben, davon ausschließen? Das kannst du doch mir nicht sagen. Also ich habe doch eindeutig gesagt, dass ich das nicht meine, sondern das Gegenteil meine. Damit die, die heute von einem Leben, ich möchte nicht vom Wohlstand sprechen, aber die von einem lebenswürdigen Leben ausgeschlossen sind, und das sind 2/3 der Menschheit.
Entschuldigung. Ich schmeiß immer die Studis raus, wenn ich rede.
Entschuldigung. Kannst du den Ausdruck bitte ändern, von einem lebenswürdigen Leben ausgeschlossen?
Nee.
Lebenswürdig, also wenn ich arm bin, dann ist mein Leben nicht mehr lebenswürdig.
Nein, das meine ich doch nicht. Jetzt spreche ich von der Armut in der dritten Welt, wo die Millionenziele sind, die innerhalb bis 2015 zu halbieren. Davon spreche ich, sozusagen 1 Euro Dollar Tageseinkommen.
Richtig.
So, das meine ich. Wobei das der Indikator auch wieder Quatsch ist, aber das meine ich. So, und wer am Verhungern ist und wo dessen Kinder unterernährt sind, die leben nicht lebenswürdig. Das meine ich.
So. Menschen.
So. Die entscheidende Frage, die du umschiffst, indem du sagst, ich genieße meinen Wohlstand und davon soll keiner ausgeschlossen werden, dass dieser Wohlstand unter Bedingung, unser aller Wohlstand, unter Bedingungen produziert wird, die nicht verallgemeinerungsfähig sind und die den Erdball und die jetzt lebenden Menschen in der dritten Welt und erst recht die zukünftigen Menschen am Leben hindern, wortwörtlich,
ja, sicher.
Mindestens an einem menschenwürdigen Leben hindern. Das klammerst du aus. Dazu hast du überhaupt nichts gesagt. Das ist aber das eigentliche Thema hier, habe ich gedacht. Ich teile natürlich, ich weiß das, ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich weiß mindestens seit 20 Jahren, wenn nicht schon seit 30 Jahren, ist das Ruhrgebiet dominiert vom tertiären Sektor. Das ist doch keine Industrieregion mehr. Das weißt du, lebe ich doch. Ich lebe in Sichtweise von Opel Bochum. Da sage ich gleich noch was zu der Frage, wer können Bündnispartner sein. Das weiß ich doch alles. Aber natürlich sozusagen die zunehmende Tertiarisierung unserer Ökonomie ist in erster Linie industriebasiert und nicht sozusagen durch nicht marktförmige Dienstleistungen basiert. Das weißt du so wie ich. Deswegen hat auch sozusagen der Trend zur Dienstleistungsgesellschaft, die wir ja längst haben, hat einen unverantwortlich hohen Stoffdurchsatz. Das ist auch mehrmals gesagt worden. So, also ich könnte genauso formulieren, statt Umbau der Industriegesellschaft, Umbau der industriebasierten Dienstleistungsgesellschaft. Also da haben wir keinen Dissens. Wenn du sagst, dass der Umbau, das fehlt bei mir, Energie- und Verkehrswende, da fehlt ja sozusagen Ausbau oder Umbau des Bildungs-, des Pflegesystems, 100% einverstanden. Würde ich also bei einer zukünftigen Folie, würde ich vielleicht die Gewichte da ändern. Also es ist null Dissens. Dass es darauf ankommt, die schon gegebene und zukünftige Erwerbsarbeitslosigkeit zu überwinden, bei gesichertem Einkommen, habe ich doch gesagt, vollkommen einverstanden. Durch radikale Arbeitszeitverkürzung. Wir kennen uns ja auch durch unsere Volksmühle, da sind für sich auch keinerlei Unterschied. So. Ich möchte das zuspitzen auf die, die sich auf mich bezogen haben und das Thema Wachstumskritik ausklammern. Werner, ist der Werner Ritz noch da? Jetzt ist er gerade da. Der sagt sozusagen, auch ähnlich wie der Hugo, Wachstumskritik muss Kapitalismuskritik sein. Natürlich. Ich habe das Wort Kapitalismus gar nicht in den Mund genommen. Aber wenn man hinhört, habe ich laufend den Kapitalismus kritisiert. Mit jedem. Also wenn ich sage, Konzerne entflechten und vergesellschaften, dann muss ich ja nochmal extra sagen, damit ich mich oute, ich bin Kapitalismuskritiker. Ich bin Ökosozialist. Seit 30 Jahren. Immer noch. So, muss ich das sozusagen auf der Stirn vor mir hertragen? Das muss doch durch das deutlich geworden sein, was ich gesagt habe. Ich bin gegen diese Etiketten. So, Werner hat argumentiert, man müsste der Kapitalakkumulation sozusagen Kapital in Form von Geld entziehen und das in den Sozialbereich durch ein, interpretiere ich, sehr gut ausstaffiertes, bedingungsloses Grundeinkommen gesetzt. Das ist ein Wachstumsmotor. Wenn ich dem Kapital für die Kapitalakkumulation sozusagen auf der Investitionsbasis Geld entziehe und bringe das auf die Nachfrageebene, nämlich das bedingungslose Grundeinkommen, sagen wir mit 1.500 Euro pro Monat für jeden bedingungslos, dann habe ich eine derartige Nachfrage, da ist jeder Neo-Keynesianer dreimal von links überholt und der Kapitalismus flutscht sozusagen Nachfrage induziert, wie er sich gar nicht vorstellen kann. Genau das will ich nicht. Weil das nämlich mit der notwendigen Dematerialisierung nicht vereinbar ist. Das ist auch keine Frage der Ökologie. Die ökologische Frage global ist die Frage der Gerechtigkeit und der Überwindung von Ausbeutung, die sich heute stellt. Also die Ausbeutungsfrage, die Marx im 19. Jahrhundert analysiert hat, Marx und Engels, ist heute viel komplizierter. Das ist nicht nur die Ausbeutung des Faktors Arbeit durch den Faktor Kapital, sage ich mal technisch, sondern mittlerweile gibt es längst eine Allianz, da sind wir bei der Bündnisfrage, von Kapital und Arbeit. Sie beuten im Kapitalismus, weil sie von dem kapitalistisch erzeugten Wohlstand profitieren, mit Ausnahme der zunehmenden Armut sozusagen, dieser, sagen wir mal, 15% steigende Tendenz, die davon nicht profitieren, sondern exkludiert werden. Die profitieren gemeinsam von dem kapitalistisch erzeugten Wohlstand auf Kosten der übrigen Welt und der zukünftigen Generation, weswegen die Ausbeutungsfrage heute eine ist, Kapital und Arbeit gemeinsam mit Dominanz des Kapitals beuten die natürlichen Lebensbedingungen und die jetzigen Generationen im Süden der Welt und die künftigen Generationen aus. Und wenn man diese Ausbeutung überwinden will und globale Gerechtigkeit für heute und für die zukünftige Generation herstellen muss, muss man sich nicht nur mit dem Kapital anlegen, dem Kapitalismus, sondern auch mit der organisierten Arbeiterschaft, mit den Gewerkschaften. Gleich zu den Bündnisfragen kommen nochmal. Die 8 Minuten sind, komme ich zu der Frage. Die fünfte These habe ich nicht erwähnt. Das sage ich zu Großen Masserrad und Peter zu dir. Die fünfte These war Kulturwandel. Man wird die notwendige Dematerialisierung, den Umbau der Dienstleistungsgesellschaft, sage ich mal, der marktorganisierten Dienstleistungsgesellschaft, nicht hinkriegen ohne einen Kulturwandel, die bei jedem, dem Wertesystem jedes Einzelnen ansetzt. Entschleunigung statt Beschleunigung. Statt mit dem Flugzeug billig flügen, durch die Welt zu jetten, in jedem 5 Tage Kurzurlaub, die Nähe erleben. Muße, Pflege organisiert in Nachbarschafts- und Familienbeziehungen durch entsprechende sozusagen Pflegeeinkommen gestützt, statt alles marktförmig zu organisieren durch zukünftige Pflegedienstleistungskonzerne.
Das machen dann die Männer aber
so. Nein. Entschuldigung, das habe ich nicht so drauf wie du, aber ich denke, das ist immer so, wie du das angedeutet hast. Nicht die. Ja. So. Ein solcher notwendiger Kulturwandel stellt die Bündnisfrage ganz anders. Sag ich mal zu Attac. Also ich wohne in Sichtweise von Opel, kann euch ein Lied davon singen, komme aus Bochum, kann euch ein Lied davon singen, wie Bochum sich sozialdemokratisch seit Jahrzehnten regiert, sich als Opelstadt versteht und den öffentlichen Personenverkehr wie keine andere vergleichbare Großstadt in Bochum nach unten, also sich hat nicht entwickeln lassen. Ergebnis des Selbstverständnisses von Opelstadt, immer unterstützt von Kapital und Arbeit, Betriebsrat und IG Metall in Bochum. Ich bin Sprecher einer Bürgerinitiative im 15-jährigen Kampf gegen eine Autobahn, die sogenannte, von damals Verkehrsminister Wolfgang Clement, sogenannte Opel-Querspange. Wer war für diese Autobahn? Natürlich sozusagen die Unternehmensleitung plus Betriebsrat, volle Kante. Wenn ich eine Verkehrswende mit einem ganz anderen Verständnis von Mobilität, mit Verkehrsvermeidung, Reduzierung von Mobilitätsbedürfnissen, muss nicht überall hin und möglichst schnell und möglichst weit, dann habe ich die Gewerkschaften, in diesem Fall die IG Metall und den Betriebsrat, nicht auf meiner Seite, sondern gegen mich. Also plädiere ich dafür, für den notwendigen Umbau der Dienstleistungsgesellschaft, die Gewerkschaften als Bündnispartner zu suchen. Ich bin Mitglied der Industriegewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Sie als Bündnispartner zu suchen, wenn es gegen den neoliberalen Angriff auf den Sozialstaat geht. Vollkommen klar. Sie als Bündnispartner zu suchen, wenn es gegen den Angriff von General Opos auf die Opel-Standorte geht. Der hört die Gemeinsamkeit aber schon auf. Es ist irrsinnig, zu fordern, zum Erhalt der Opel-Standorte 1,5 Milliarden Euro hinzublättern, die fehlen sozusagen zur Stabilisierung eines wahnwitzigen Transportsystems, die nur die Überkapazitäten, die wir unbestritten weltweit in der Automobilindustrie haben, die das nur sozusagen weiterfinanzieren mit staatlichen Mitteln, die fehlen für andere Mobilitätskonzepte. Da sind die Gewerkschaften Gegner. Wie kann man ansetzen? Was sind Bündnispartner? In Frankreich gibt es seit einigen Jahren eine starke Bewegung, immer stärker werdende Bewegung. In Frankreich haben wir auch Attac, Décroissants. Wachstumsverweigerer nennen sie es übersetzt. Die haben in 14 Tagen einen großen Kongress, den zweiten weltweit großen Kongress in Barcelona. Der erste war vor 2 Jahren in Paris. Das greift mittlerweile auf die deutschsprachige Schweiz aus. Am kommenden Dienstag wird in Bern eine sozusagen die erste Dekoration-Wachstumsverweigerer-Initiative in Bern gegründet. Das sind Menschen, die verweigern sich den Wachstumswahn, den Konsumwahn. Die machen Initiativen, die machen sozusagen Demos vor dem Nürburgring, ich übertrage das mal. Demos gegen den Comeback von Michael Schumacher. Natürlich wohlwissend, was sie tun. Aber weil Michael Schumacher ist ein Symbol für ein Automobilwahn. Der Nürburgring sozusagen ist das sozusagen Material gewordene Automobilwahn. Und diese Décroissance-Bewegung, nicht Wachstum. Sie übersetzen das nicht mit Schrumpfung, aber sozusagen keine Wachstumsbewegung, hat eine Zeitschrift von 45.000 Exemplaren pro Monat, zeigt, dass man dort sozusagen ansetzen kann, um den Kulturwandel zu befördern. Zusammenfassend, mit den Gewerkschaftenbündnissen dort, wo es notwendig ist, und gegen die Gewerkschaftenbündnisse dort, wo es notwendig ist.
Wir haben jetzt noch 20 Minuten Zeit. Ich fände es schön, wenn wir am Ende nochmal ganz kurz euch beiden die Möglichkeit geben, vielleicht, weil die Zeit jetzt kurz ist, jeweils 3 Minuten oder so, nochmal das Ganze zusammenfassend zu diskutieren. Und denke, es wäre sinnvoll, wenn wir jetzt die restliche Zeit nutzen, die Diskussion zuzuspitzen auf die Frage, was diese wachstumskritische Diskussion für Attack bedeutet und für Globalisierungskritik, und ein bisschen da nachdenken. Es waren jetzt ja schon viele Sachen auch andiskutiert worden, aber dass wir ein bisschen überlegen, inwiefern das ein Thema ist, was wichtig sein sollte und integriert werden sollte in unsere politische Arbeit.
Klaus Hering aus Assoziationsgewalt und EU-AG. Ich muss jetzt eins noch zum vorherigen Thema sagen. Also ich möchte mich jetzt als Einziger der Frage von Hendrik auch mal stellen, ne, und diese Frage, ob man diese stoffliche Analyse, die der ganze Wachstumsprinzip zugrunde liegt, ne, ob man die so hundertprozentig übernimmt, ne, da muss ich einfach sagen, da habe ich meine Bedenken. Ne. Also ich habe an den Thesen, an deinen Thesen, die du formuliert hast, schon einige Bedenken. Ich kam mir vorher, in der vorherigen Diskussion, ein bisschen so vor wie in den 80er Jahren beim Meadows, nach dem Meadows-Report. Ne. Also, das Wachstum, das Ende des Wachstums ist dokumentiert quasi, und wir stehen vor der endgültigen Katastrophe. Ne? Und da denke ich, da sind viele damals in die Katastrophenfalle reingetappt, ne? Und haben auch viele unnötige Diskussionen ausgelöst. Ich denke, dass wir das heute sehr, sehr wohl wieder diese Thesen und diese wissenschaftlichen Analysen sehr wohl hinterfragen müssen, wo wirklich die Grenzen liegen. Ne? Ich bin registriere schon, dass wir ein Artensterben haben, dass die Energiefrage eine sehr wesentliche ist, ne? Wobei man auch nicht verkennen darf, dass die Wissenschaft da große Fortschritte macht. Also dass sich eventuell andere Möglichkeiten auftun, um dieses Problem zu lösen. Was hat aktuell diese Diskussion ausgelöst? Aktuell ausgelöst hat die Diskussion um diese Wachstumskritik oder die Tatsache, dass wir vor einer Wirtschaftskrise standen oder vor der Gefahr standen, in eine Wirtschaftskrise abzugleiten, die sich ähnlich wie 29 auswirken könnte. Also eine wirklich katastrophale soziale Lage auslösen könnte. Und was ja eigentlich die Frage ist, ne, wie kommt man aus dieser Wirtschaftskrise raus? Ist es wirklich diese weitere Wachstumslogik, die von neoliberaler Seite aus propagiert wird? Okay, also da sehe ich das wirklich den zentralen Punkt. Wir sollten also A, die wissenschaftlichen Grundlagen genau beachten, auch die Kritiker, die beim CO2-Ausstoß den menschlichen Faktor nicht so hoch bewerten, die auch ernst nehmen. Und zum Zweiten sollten wir uns auf die ökonomische Seite beschränken. Denn ich denke, meine These ist auch das, was der Werner gesagt hat, der wesentliche Triebfaktor des Wachstums ist die kapitalistische Logik.
Und die... Hast du Schluss?
Wird uns. Ja, 2 Minuten. Okay, sehr schön. Gut, dann höre ich auch.
Dankeschön. Dann ist jetzt Loni dran.
Ich möchte eine Ergänzung machen zu dem, Loni Ackermann aus Berlin, Attac EU-AG, zu der Bemerkung über die französische Bewegung, die jetzt auch in der Schweiz Fuß fasst, Décroissant. Das kann man auch ganz populistisch ausdrücken, im Sinne von brauche ich nicht. Oder man kann auch sagen, unsere Realität ist, wir verwandeln die restlichen Ressourcen der Erde in Müllhaufen. Uns wird ein Zeug eingeredet mit diesem Werbeaufwand, mit Hochglanzbroschüren. Also jeden Tag verwüstet jeder von uns eine Menge Produkte, die er nicht bestellt hat, nicht geliefert haben will und so weiter. Also ich denke, wir sind schon längst im Desaster. Denn wenn dieser Lebensstil, den ja die 1,3 Milliarden Chinesen zumindest und auch die Inder gerne haben würden, wenn der in der Welt verbreitet würde, glaube ich, brauchen wir 2 bis 3 Planeten. Oder manche sagen auch 6, je nachdem. Also ich wundere mich über diese gelassene, kühle Möglichkeit, über Methoden zu reden, wo wir eigentlich schon in der Katastrophe sind. Dankeschön.
Okay, dann ist Werner dran.
Henrik, der Stoff- und Energieverbrauch ist ein Problem und muss reduziert werden. Aber da bin ich ganz bei Ingrid. Der ist nur ein Problem. Es gibt eine ganze Menge anderer Probleme, die nicht nachrangig sind, sondern gleichrangig. Die Armut ist eines, auch die Geschlechterverhältnisse. Klar, als Vater, der 4 Kinder großgezogen hat, als Hausmann, habe ich eine Ahnung davon, wovon du sprichst. Die Geschlechterverhältnisse fallen insofern ein bisschen aus dem raus, was ich jetzt weiterhin sagen will, weil die nicht nur die eine Ursache haben, die den Stoff- und Energieverbrauch antreibt, und die Armut und andere Probleme antreibt. Die Geschlechterverhältnisse werden durch was anderes als noch die Kapitallogik als Widerspruch angetrieben. Insofern fällt das ein bisschen raus. Die anderen Probleme, die wir hier benannt haben, haben alle die gemeinsame Ursache in der Notwendigkeit der Selbstverwertung des Werts. Das G-Strich ist ein Muss. Da geht kein Weg dran vorbei. Die Wertverwertung des Werts, dass das Geld mehr wird im ökonomischen Prozess. Wenn es nicht gelingt in der Produktion, dann gelingt es durch die Verwandlung von nicht-kapitalistischen Formen von Reichtum in Kapital. Und das betrifft dann wiederum die Lebensverhältnisse und die Geschlechterverhältnisse und die ganze Subsistenzökonomie und tausend andere Dinge. Gleichzeitig hat aber dieser Prozess der Selbstverwertung des Werts einen Reichtum geschaffen auf der Welt, der erstmals es überhaupt erlaubt, dass die lebenden Menschen alle halbwegs vernünftig leben können und satt werden. Das gab es vorher nicht. Dies kann der Kapitalismus nur durch und mit Armut. Er kann es nur durch und mit Armut. Im Ergebnis ist zwar die Menge der Güter da, die allen Menschen ein gutes Leben ermöglichen würde, sie ist aber systematisch und notwendig so verteilt, dass nicht alle dieses gute Leben bekommen. Und Marx' Antwort darauf ist, und da bin ich jetzt auch wieder beim Manifest und im Prinzip bei derselben Stelle, die du zitiert hast, Ingrid, nur weil die so sonderbar formuliert ist, zitiere ich eine andere. Marx' Antwort ist darauf, da müssen wir durch diese elende Situation nicht zurück in die Idiotie des Dorflebens, sondern dadurch nicht zurück Deindustrialisierung, Entglobalisierung. Nein, das ist die falsche Perspektive. Ich halte es da ganz mit, dass wir lassen die Potenziale in der Situation nutzen. Gucken, was sind die Ansätze, aus denen wir zu was anderem kommen. Und da bin ich wieder ganz nah bei Ihnen. Dinge ermöglichen. So, und wenn ich, und das ist mir der zentrale Punkt und das zentrale Anliegen, wenn ich eine breite, demokratische, gesellschaftliche Debatte darum will, wie komme ich aus der Gesellschaft, in der wir jetzt leben, die zerstörerisch ist, zu einer anderen? Wie soll das möglich werden? Wie kann ich so eine Debatte haben, dass die Gewerkschaften die Beschäftigten nicht mehr Feinde sind, dann muss ich sie materiell absichern. Das bedingungslose Grundeinkommen ist die Voraussetzung dazu, um so eine Debatte führen zu können und so eine Debatte möglich zu machen.
Wie hoch ist das?
Das können wir gerne diskutieren. Das überschreitet jetzt bei weitem meine Zeit. Das ist jedenfalls nicht 1500 Euro pro Mensch. Sondern so hoch, dass man davon halbwegs anständig leben kann und es nicht
arbeitsverlängert,
also kein neoliberales Konzept ist, aber nicht so hoch, dass es tatsächlich die Produktion antreibt. Die 30-Stunden-Woche ist übrigens genauso ein Produktionsantriebsmodell.
Hä?
Weil die einen irren Rationalisierungsschub auslösen wird und dann eine erhebliche Verwertungsbeschleunigung herbeiführen. Aber muss ich jetzt abbrechen, gilt nicht mehr in der Zeit.
Ja. Gut, dann habe ich auf der Redeliste Pauline, Andreas und ich.
Ich habe jetzt mich doch nochmal zu Wort gemeldet, weil es ja weniger konkret zugeht, gerade als ich eigentlich dachte. Ich wollte mich gerne nochmal auf Ingrid beziehen, die ja schon die Krise der Reproduktionsarbeit angesprochen hatte und quasi für eine Inwertsetzung ja auch oder warenförmige Organisierung der Reproduktionsarbeit
argumentiert nee. Hat. So hatte ich das, also zumindest, dass man das bezahlt. So hatte ich das verstanden.
Ja,
ne?
Genau. Aber dass man was bezahlt, heißt noch nicht, dass es damit so war.
Naja, aber zu einer Form von Lohnarbeit. Oder genau, vielleicht kannst du das ja einfach nur mal kurz konkretisieren. Und von mir die Frage, inwiefern ja, das wirklich auch dazu beiträgt, dass es so Geschlechtergerechtigkeit gibt, Frauenbefreiung global, also dass das nicht vielleicht eine Sackgasse auch sein kann. Weil es ja auch innerhalb kapitalistischer Verhältnisse organisiert werden kann. Und die Frage ist, ob das nicht nur eine Dimension quasi aus dem Geschlechterverhältnis quasi so wie es jetzt ist, rausnimmt. Also aus patriarchalen Strukturen, dass sie dennoch weiter existieren können, selbst wenn man Reproduktionsarbeit anders organisiert.
Andreas aus Lübeck. Mir ist natürlich im Wachstum eben schon mehrfach zum Bewusstsein gekommen, dass auf sehr vielen verschiedenen abstrakten Ebenen über Wachstum und Wirtschaftswachstum auch gesprochen wird. Also ich habe in irgendeiner Deutschlandfunksendung war zum Beispiel als Kritik auch, wer gegen Wachstum ist, darf keine Lohnerhöhung fordern. Ne? Vollkommen klar, das ist Wachstum.
Ne? Das ist Miegel.
Das läuft auf Miegel raus. Ja, ja. Ist so nicht, weil ich natürlich sehe, zum Beispiel auch die Memorandumgruppe denkt natürlich darüber nach, über bessere und vernünftige Bezahlung für Pflegedienstleistungen, für Kindererziehung und so weiter und führt auch aus, dass das natürlich zu einer Erhöhung des Bruttoinlandsprodukts führt. Aber das ist natürlich keine Art der Erhöhung des Bruttoinlandsprodukts, dass man, wenn man so will, ideologisch und verstandesmäßig fortschreiben kann auf alle Ewigkeit. Ne? Also wenn wir praktisch auch Hausarbeit bezahlen, in diesem Umbruchzeit wächst natürlich das BIP. Aber wenn wir einen statischen Zustand erreicht haben, dann natürlich nicht mehr. Das ist kein System, das generell auf Wachstum angelegt sein darf, auch wenn es mal Wachstum gibt. Dann gibt es dann, was weiß ich, für die Umbauphase, sagen wir 5 Jahre, 8 Jahre, 10 Jahre. Aber es muss einem klar sein, dass es danach nicht weiterläuft. Und wie verliebt aber die Politik und die Menschen sind, macht ja in diesen Wachstumsgedanken, macht ja allein dieses Wachstumsbeschleunigungsgesetz, allein durch die Benennung klar. Es ist ja kein Gesetz zur Bekämpfung einer Krise, sondern es ist ein Wachstumsbeschleunigungsgesetz. Also wir sind mit diesen Wachstumsgedanken verbunden und ich sehe auch überdeutlich, dass es auch eine Menge Ansätze gibt, die, wenn man genau hinhört, natürlich das Stoffliche reduzieren wollen, also weniger CO2-Ausstoß, aber trotzdem aber Kapitalismus festhalten wollen. Und da sind wir natürlich dann in einem Bereich, wo wir uns fragen müssen, müssen wir davon nicht generell Abstand nehmen? Weil das eigentlich Unsinn ist. Also wir können nicht nur praktisch stofflich sparen, aber am Wachstum, am kapitalistischen Verwertungsprozess, an der Marktförmigkeit von Waren und Dienstleistungen festhalten. So, darauf dürfen wir uns nicht einlassen.
Ich würde jetzt die Redeliste langsam schließen. Jetzt nochmal zum letzten Mal fragen, ob noch jemand was sagen will.
Ja, doch.
Erstmal bist du.
Bin ich dran? Ja. Also Chris Kunst aus Mainz, auch in der Wachstumsgruppe. Zunächst mal Werner. Dieser Reichtum, von dem du sprichst, den wir angeblich hätten, den haben wir nicht. Wir glauben, wir hätten Reichtum. Also das, was wir sozusagen an materiellen Dingen da produzieren, in diesen ganzen Mengen, und das, was wir monetär darstellen, in diesen ganzen Geldmengen, die dann auch noch auf dem Finanz-, auf dem Casino-Kapitalismus umherfleuchen, das ist alles Illusion. Beispiel Lachs, es werden mindestens 5 Kilo normaler Fisch gefangen und zu Fischmehl verarbeitet, der an die Lachse verfüttert wird, um 1 Kilo Lachs zu produzieren. Und das ist nur ein ganz kleines Beispiel, das das illustrieren soll. Unsere gesamte Produktion beruht auf diesem Prinzip, dass wir auf Kosten der Substanz leben. Wir sind viel ärmer, als wir uns das einbilden. Weil wir das alles in einer historischen Ausnahmesituation aus dem Boden geholt haben. Spätestens das Ende der fossilen Energien wird uns wahrscheinlich noch weit vor dem Klimakollaps deutlich machen, dass wir sozusagen komplett auf der Grundlage des Öls leben. Und wir werden uns im Grunde genommen zurückversetzen müssen in eine Lage, bis wir fossile Energien im großen Maßstab nutzen konnten, wie wir sozusagen mit dem, was wir wirklich hier in der Umgebung haben, auf regionaler Basis, genug materielle Dinge herstellen können, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen und überhaupt unsere Nahrungsmittelversorgung zu befriedigen, angesichts von 9 Milliarden Menschen auf der Erde dann und nicht mehr eine Milliarde, wie das im 18. Jahrhundert war, das wird eine Riesenherausforderung sein. Und 2 Minuten schon vorbei?
Du hast noch 10 Sekunden.
Okay, dann lasse ich es dabei.
Ja, Eckart, bezogen auf diese konsumkritische Bewegung in Frankreich, ich habe selber das gelesen hier, was von der Wachstumsgruppe da ins Netz gestellt wurde. Ich kann mich selber erinnern, vor fast 40 Jahren war ich selber aktiv in Gruppen. Gab es damals so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, nannte sich Aktion kritischer Konsum. War sehr dezentral, waren also wirklich deutschlandweit vertreten, überall, nicht nur in Deutschland, aber auch in den USA, überall, also im Zuge der 68er-Bewegung und danach und was daraus geworden ist. Jetzt frage ich dich, woher nimmst du den Optimismus, die Hoffnung in solche Bewegungen zu setzen, was ist daran neu, das Neue daran, wo siehst du die potenziellen Kräfte, die möglicherweise auch mehr bewirken als nur, sagen wir mal, so vielleicht 3 bis 5 Jahre wie damals, oder dass letztendlich dann nur rauskommt, wie der bekannteste Spruch ist heute noch präsent, der wird leider instrumentalisiert verwendet von vielen, und zwar, da wurde einfach der Spruch umgedichtet, beziehungsweise ergänzt, Brot für die Welt. Die Wurst bleibt hier. Und damit, das war der kräftigste Spruch dieser Aktion kritischen Bewegung vor 40 Jahren. Der hat sich irgendwie überlegt. Der wird überall noch zitiert. Selbst in Dokumentationen über 68er taucht das auf. Aber wenn das dabei übrig etwas vielleicht polemisch verkürzt, aber unscharf, aber letztendlich wenn das letztendlich darauf übrig bleibt, als kulturelles Erbe mehr oder weniger, aber letztendlich nicht mehr, dann ist das ein bisschen wenig. Also deswegen, wo nimmst du die Hoffnung, in solche Bewegungen zu setzen?
Ja, nochmal Hartwig von der Mainzer Wachstumsgruppe.
Bitte mal ruhig sein.
Nochmal von der Mainzer Wachstumsgruppe. Ich möchte 2 Bemerkungen machen. Das eine ganz grundsätzlich, in der derzeitigen Diskussion über die solidarische Ökonomie, wie wir sie führen, unter anderem in Bayer-Attack, gibt es eine breite Diskussion mittlerweile und auch eine Arbeitsgruppe, sind die Grundsätze, die als Grundsätze für solidarökonomisches Wirtschaften anerkannt sind, diskutiert werden und die auch weltweit über eine gewisse Konvention verfügen, sind inkompatibel mit dem real existierenden Sozialismus. Also aus dem müssen wir gar nicht viel lernen, weil das hat sowieso nichts mit solidarischer Ökonomie zu tun, im Sinne der Diskussion, die sie heute geführt wird. Das Zweite ist, ich halte es für charmant, wenn man immer so Generalschlüssel findet. Zum Beispiel in China, Ärzte werden angereizt dadurch, die werden besser bezahlt von der Gemeinde, wenn die Gemeinde gesünder ist, also der negative Anreiz verdienen durch Krankheit entfällt. Und so sehe ich in der solidarischen Ökonomie einen zentralen Anreiz, wo sich das Thema Wachstum idealerweise, wenn sich das strukturell alles so umsetzen lässt und durchsetzt, das Thema Wachstum weitgehend von selbst erledigt, weil Kapitalverwertung nicht mehr stattfindet. Ja, die Betriebe, das Wirtschaften, das Erbringen von Dienstleistungen ist vergesellschaftet, es wird demokratisch in Selbstverwaltung erbracht und es werden Rückstellungen erwirtschaftet, also Überschüsse, die dann wiederum in diese solidarökonomischen Projekte einfließen, entweder in das eigene Projekt oder in Solidarfonds zur Finanzierung anderer Projekte, aber nicht von Investoren entnommen werden als Rendite und irgendwo ganz anders landen. So dass Wachstum in dem Sinne nicht mehr funktioniert und damit eigentlich auch strukturell der Kapitalismus
gut. Wir sind jetzt mit der Diskussion durch und leider auch schon mit der Zeit. Ich würde aber trotzdem vorschlagen, dass es sinnvoll wäre und fragen, ob ihr das auch sinnvoll findet, dass wir jetzt noch jedem von euch beiden nochmal 5 Minuten geben, um die Diskussion zusammenzufassen und vielleicht auch noch ein bisschen auf diese Frage einzugehen, inwiefern Wachstumskritik ein wichtiges Thema sein sollte oder nicht für Globalisierungskritik und Beitrag. Willst du anfangen?
Peter, ganz kurz zu dir. Woher nehme ich die Hoffnung auf die Croissants? Aus der unendlichen Tiefe meines Herzens. Außerdem bin ich nicht Optimist, sondern ich habe nur gesagt, dort ist eine Bewegung, eine noch recht junge Bewegung, die gerade überschwappt in die deutschsprachige Schweiz. Übermorgen wird sie nach Deutschland überschwappen. Ich hoffe, dass Teile von der Attac sich kräftig daran beteiligen. Ich bin nicht optimistisch. Es ist eine Möglichkeit, Widerstand zu leisten gegen den Wachstumswahn. Finde ich gut. Deswegen bin ich nicht optimistisch. Ich möchte ganz kurz auf den Werner Retz entgegnen, weil da sozusagen die Widersprüche, glaube ich, am deutlichsten werden. Und dann kurz was sagen, Wachstumskritik bei Attac. Werner, wenn du sagst, ja, der Stoffdurchsatz der Dienstleistungsgesellschaft ist ein Problem, aber neben anderen Problemen, Armut, Erwerbslosigkeit, Genderproblematik, dann sage ich ja und nein. Im Wesentlichen aber nein. Natürlich, es gibt andere zentrale Probleme, aber es gibt ein umfassendes Menschheitsproblem. Das ist nicht das Armutsproblem, es ist ein Riesenproblem. Es ist, sind die natürlichen Überlebensbedingungen der Menschheit, was uns mittlerweile längst eingeholt hat. Wir haben mittlerweile Hurricanes in Deutschland und Tornados in Hamburg. Das hat es vor 10 Jahren gar nicht gegeben, das müsst ihr doch mitgekriegt haben. So, ja, da passiert doch was in Deutschland. Das, in den 80er Jahren haben wir das diskutiert, sozusagen als die Grünen noch links waren, Gattungsfrage oder Klassenfrage. Die Klassenfrage ist nach wie vor eine ganz entscheidende Frage. Natürlich, was bei General Motors Opel passiert, ist Klassenproblematik. Darüber steht aber die Gattungsfrage, wenn man das mal auf diese Begriffe bringen mag. Und wenn die Gattungsfrage, das heißt die Überlebensbedingungen der gesamten Menschheit nicht geklärt werden, und zwar grundlegend, dann brauchen wir uns um die anderen Fragen weniger Sorgen zu machen. So, und dann zu deinem Marx-Verständnis. Ich habe 1971 angefangen hier in Frankfurt bei einem Flüchtling vom Prager Frühling, Thomas, du wirst dich erinnern, bei Giri Costa, Marx zu studieren. Nicht Marxismus, sondern Karl Marx. Ich bin erschüttert, auf welchem Rezeptionsniveau von Karl Marx hier bei Attac diskutiert wird. Verschiedene Zitate aus dem Kommunistischen Manifest. Das war sozusagen, das war eine politische Kampfschrift im revolutionären 48er Jahr in Europa. Aber wenn ich mich schon, ich bin nie ein Verehrer von Karl Marx gewesen, aber unheimlich von ihm gelernt. Also ich bin nie Marxist gewesen, so, aber von ihm gelernt. Wenn du sagst, wir müssen sozusagen, wie Karl Marx das ja gesagt hat, der Kapitalismus, den hat er ja hoch verehrt, hat die Produktivkräfte so weit getrieben, bis sie an die Feste der Produktionsverhältnisse gerieten und dann Revolution. Wir dürfen deswegen nicht Deglobalisierung, Entglobalisierung sagen, sondern wir müssen durch die Globalisierung, dann teilst du den Produktivismus von Karl Marx. Wir müssen Karl Marx kritisch rezipieren. Und Karl Marx war als Kind seiner Zeit, die Naturwissenschaften waren im Aufbruch, das hat er rezipiert, Physik, Chemie im Aufbruch, die industrielle Revolution fing in Deutschland gerade erstmal an, in Großbritannien war sie weiter. Als Kind dieser Zeit war er sozusagen ein Produktivismus-Fan. Und die gesamte technikkritische Diskussion in den 70er und 80er Jahren in Europa. André Gorz nur ein Beispiel davon. Peter Ulrich ein anderes Beispiel davon. Ist an deiner Marx-Rezeption vorbeigegangen. Diese Marx-Rezeption muss nämlich auch Marx-kritisch sein. Sie muss Marx aufheben, sozusagen das aufnehmen, aber sie muss es gleichzeitig unter den Bedingungen, unter denen wir heute sind, nämlich die Gefährdung der natürlichen Lebensgrundlagen, neu definieren. Das kommt bei dir überhaupt nicht vor. Und wenn du sagst, bedingungsloses Grundeinkommen, und ich höre hier so 800 Euro, ja, für den sogenannten Haushaltungsvorstand, plus 700 Euro für Mann oder Frau, plus, nehmen wir 2 Kinder, dann komme ich auf ein bedingungsloses Grundeinkommen von 2000 Euro netto, die Wachstumsmaschine pur. Wenn Karl Marx sozusagen natürlich auch gelernt hätte im Jahre 2010 und was von den Bedrohung der natürlichen Lebensgrundlagen wüsste, wenn der das hörte, für das Lumpenproletariat, mindestens für die, 2000 Euro netto, er würde sich im Grabe umdrehen. Welche Bedeutung kann Wachstumskritik haben für Attac? Also ich finde hervorragend, dass es diese Initiative gibt. Es gibt auch zur Vorbereitung eines Wachstumskongresses und ich würde mir wünschen, es hat übrigens schon beim Jahr 2004 eine Konferenz gegeben, auch Mythos Wachstum, da war Attac federführend. bei der Evangelischen Akademie Iserlohn, in Zusammenarbeit mit der IG Metall, in Zusammenarbeit mit BUND. Ich würde mir wünschen, dass sich sozusagen eine Arbeitsgruppe Wachstumskritik bei ATTAC etabliert, geboren in Mainz, aber weit darüber hinausgehend, die nicht in Konkurrenz zu den anderen Arbeitsgruppen ist. Arbeitsgruppe Arbeit fair verteilen, genug für alle, so. Aber die ein kritisches Auge darauf hat, was ist das, was die verschiedenen ATTAC-Arbeitszusammenhänge erarbeiten und in Politik umsetzen, ist das verträglich mit dem Dematerialisierungsgebot? Das könnte sozusagen eine kritische Wächteraufgabe sein. Die halte ich für absolut notwendig, dafür ist auch Arbeitsteilung notwendig und sinnvoll, aber nicht Konkurrenz, sondern ein kritischer und dadurch produktiver Austausch.
Vielen Dank. Also ich kann jetzt die Frage, ob durch eine Neuorganisation der Reproduktion des gesellschaftlichen Lebens, ob dadurch nicht die patriarchalen Geschlechterverhältnisse dennoch reproduziert wurden, die kann ich jetzt nicht beantworten. Also ich glaube, dass viele hier also doch relativ stark in so einer Analyse drin stecken, sozusagen das dominante Organisationsprinzip moderner Gesellschaften ist der Kapitalismus und dem ist alles andere nachgeordnet. Das glaube ich nicht. Sondern ich glaube, dass es wirklich darauf ankäme, also nochmal genau zu analysieren, wie reproduzieren sich diese modernen Gesellschaften. Und da wird man auf den Faktor Kapitalverwertung kommen, aber auch noch auf andere Faktoren, wie beispielsweise die Geschlechterhierarchien oder wie beispielsweise Rassismus und Ähnliches. Und ich glaube auch nicht, dass es irgendeinen Hebel gibt, über den man quasi das Gute herstellen kann. Sondern die Frage ist immer, also erstens mal, welche Hebel hat man überhaupt? Also ich war mal bei so einer Podiumsdiskussion, das fand ich ganz schön, war ein Kollege von mir, ein Ehemaliger, der hat dann gesagt, er hätte das alles total spannend gefunden, was wir da erzählt hätten, aber er hätte irgendwie den Verdacht, es wäre alles so eine Vision nach der Revolution. Und zu der Frage, wie wir denn zu der Revolution kommen, hätten wir irgendwie nicht so fürchterlich viel gesagt. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, wir diskutieren oft, also wenn es dann um so strategische Optionen geht. Und ich meine, man muss ja einfach nur mal also realistischerweise sehen, also was können wir denn überhaupt tun, und zwar wir, die wir hier sitzen. Und da finde ich es zum Beispiel relativ gefährlich, also sagen wir mal, mögliche Verankerungen in fortschrittlichen Teilen der Gewerkschaften, also in so eine strategisches Zweckbündnis umzudefinieren. Wenn sie uns nutzen, ist es gut, wenn sie uns nicht nutzen, weg damit. Also ich glaube einfach, dass ATTAC so stark ist. Also kennen diese Debatten aus der Gewerkschaftsseite. Die hatten immer, also waren immer unheimlich stark da drin, Solidarität abzufordern für sich. Aber umgekehrt war da nicht so viel. Und ich glaube, egal wie rum das so diskutiert wird, so geht es nicht. Also entweder man versucht auch zu verstehen, in was für einer schwierigen Situation eine Gewerkschaft ist, die die Interessen ihrer Mitglieder vertreten muss. Und wenn da massenhaft die Leute arbeitslos werden, das ist eine verdammt schwierige Situation. Und allein der Hinweis, dass dadurch der Stoffumsatz negativ beeinflusst wird, schafft für die Leute keine Arbeitsplätze. Und da finde ich einfach, also dass man, wie soll ich sagen, also eine solidarischere Auseinandersetzung hat und nicht so eine, also wenn sie uns nützen, ist es okay, und wenn sie uns nützen, wenn sie uns nicht nützen, ist es auch egal. Ich wollte noch einen, also auf deinen Hinweis, also mit der solidarischen Ökonomie eingehen. Also einfach nur mal so als, also wenn du sagst, mit der solidarischen Ökonomie, da findet ja keine Kapitalverwertung mehr statt, damit ist das Wachstumsproblem erledigt, da haben hier einige gesagt, aber das mit dem Stoffumsatz ist dadurch nicht erledigt. Nur als kleine Warnung, ob das die Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, nicht vielleicht doch vielfältigere Ursachen haben,
als nur die eine, auf die wir immer gucken, und ob damit nicht auch vielfältigere Handlungsmöglichkeiten da sind, als sich ergeben, wenn man immer nur auf einen Konflikt guckt, weil es eben mehrere Konflikte gibt. Und zum letzten Punkt, Relevanz, Wachstumskritik, also ich finde das ganz toll, manchmal hat es sogar Sinn, solche Termine hier wahrzunehmen. Nein, für einen, also weil man soll ja was erzählen, es ist ja nicht so unbedingt, dass man jetzt da selber was bei lernt. Aber also ich bin ja eher mit der Position hier reingekommen, diese Wachstumsdebatte ist kontraproduktiv. Also weil sie lenkt eigentlich von den Debatten, die geführt werden müssten, lenkt sie eigentlich eher ab, als dass sie hilft, dahin zu kommen. Jetzt hat aber, wenn ich mir das richtig aufgeschrieben habe, Andreas, also eben ein Argument gesagt, was mich, also wo ich denke, es könnte doch anders sein. Also wenn es tatsächlich gelingt, also diesen Gedanken, also auch so zu formulieren, dass man ihn leicht verstehen kann. Nämlich, dass eine Ökonomie, die auf permanentes Wachstum hin ausgerichtet ist, zwangsläufig in den Ruin führt. Und zwar nicht nur in den ökologischen Ruin, sondern auch in den geschlechtlichen Ruin und auch in den ökonomischen Ruin und so weiter und so fort. Und dass man da raus muss, dass das aber durchaus nicht bedeutet, Da geht es nicht um diese statistische Wachstumsgröße BIP, sondern da geht es um eine bestimmte Philosophie einer bestimmten politischen Ökonomie. Und dieser Wachstumsphilosophie, einer bestimmten politischen Ökonomie, muss man eine andere Philosophie entgegensetzen, die aber aus meiner Sicht wiederum politische Ökonomie ist. Also es geht nicht um den Ausstieg aus der politischen Ökonomie, sondern es geht darum, eine andere sozusagen eine andere Philosophie von Ökonomie zu entfalten. Und wenn es gelingt, also diesen Gedanken wirklich, wie soll ich sagen, populär zu fassen, dann kann ich mir sehr wohl vorstellen, entgegen meinem Eingangsstatement, also dass man über so eine Wachstumsdebatte also wirklich viele zentrale Themen bewegen kann. Und nur zur Erinnerung, man hat da drei prominente Männer, auf die man sich da beziehen kann. Sowohl Karl Marx war der Meinung, am Ende ist eine in technischen Varianten, in technischen Begriffen ausgedrückt, ist eine stationäre Wirtschaft, also keine wachsende Wirtschaft. John Stuart Mill, also der große liberale Ökonom, war ganz klar, also dass sozusagen diese Wachstumsökonomie ist ein Übergangsstadium in eine andere Phase von Ökonomie, in der dann der Produktivitätsfortschritt nicht mehr Wachstum, sondern weniger Arbeit ermöglicht. Und auch dein Lieblingsfeind John Maynard Keynes war entschiedener, also hat die Wachstumsökonomie als Übergangsstadium begriffen und er hat einen wunderbaren Text geschrieben, Possibilities of our Grandchildren, also Möglichkeiten unserer Enkel, also wo er ganz klar sagt, am Ende wird sozusagen die Dynamikentwicklung die Form der Arbeitszeitverkürzung annehmen und nicht mehr die des Wachstums und die Enkel von John Maynard Keynes, die sind mittlerweile älter als ich, also das heißt, das hätte eigentlich längst passiert müssen. Also von daher war man im Grunde genommen auch nochmal, also das ist ja so, also wenn in den drei großen Traditionslinien, Marxismus, Liberalismus, Keynesianismus, dieser Gedanke eigentlich schon seit Jahrzehnten verankert ist, dann hat man, glaube ich, auch eine Chance, ihn wieder also zu reaktivieren. Ich würde aber Mäusen Masara zustimmen, also neben der solidarischen Ökonomie quasi die Kritik ersetzt ja nicht die Frage nach der Alternative. Und die Alternative ist einerseits die solidarische Ökonomie, aber wenn die Wachstumskritik wirklich plausibel werden soll, dann muss sie mit einer Arbeitszeitverkürzungsstrategie verkoppelt werden, weil sonst, also diesen Grundgedanken, wir müssen raus aus dieser Vorstellung des permanenten Wachstums, kann ich, glaube ich, nicht wirklich plausibel kommunizieren, hat eben einer gesagt. Also wenn ich nicht praktische Beispiele habe, an denen dieser abstrakte Gedanke praktisch wird.
Ja, ganz, ganz vielen Dank. Ich finde es sehr, sehr gut, dass wir diese Diskussion heute geführt haben, weil ich glaube, dass sie uns auch ein ganzes Stückchen vorangebracht hat, weil wir viele Knackpunkte feststellen konnten in der Diskussion, wo wir noch weiter diskutieren müssen und wo vor allem verschiedene Schwerpunkte liegen. Das heißt, wir sind eigentlich noch nicht so weit zu klären, inwiefern Wachstumskritik für Attac relevant ist, aber ich denke, wir sollten diese Diskussion weiterführen und vielleicht auch irgendwie nochmal so eine Ratssitzung dafür nutzen.